Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Wie investiert Private Equity in den letzten Monaten? Wo liegt der Sweet Spot der Investoren in Sachen Dealgröße und auch Industrien? Und wie geht es den Private Equity Häusern selbst? Individuelle Antworten auf diese Fragen erhält man im direkten Austausch mit den Vertretern der Häuser, auch über News und einzelne Schlaglichter. Da lässt sich, vorsichtig ausgedrückt, gedämpfte Stimmung wahrnehmen. Umfassend aber ist dieser Blick nicht. Umso besser, dass das Transaction Valuation Services Team von Rödl & Partner mehr als 350 Private Equity Gesellschaften genauer betrachtet und deren Manager direkt befragt hat. Und noch besser, dass Jochen Reis, Partner bei Rödl, heute mein Co-Gastgeber ist und uns berichtet, was die jüngste Studie für das Jahr 2024 ergeben hat. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und unser Thema heute ist Deal or Die. Wie geht's Private Equity? Jochen, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, Isabella. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, spannende Zeit. Ich freue mich über unseren Austausch.
Ja, lass uns direkt starten. Aber bevor wir uns genauer anschauen, welche Antworten ihr aus der Private Equity Branche erhalten habt, gebt uns doch bitte kurz einen Überblick über die Erhebung selbst. Wer wird gefragt? Nach welchen Kriterien? Wie lange macht ihr das schon? Und welches Ziel verfolgt ihr damit?
Ja, sehr gerne. Also ich fange mal an, wie lange wir das eigentlich schon machen. Mhm. Im Endeffekt ist es die 13. Studie, 13. Auflage. Wir haben das aber nicht kontinuierlich wie die letzten Jahre gemacht. Während Corona zum Beispiel haben wir es ausgesetzt, weil wir uns gedacht haben, dass da jetzt kein repräsentative Ergebnis rauskommen, so dass wir im Endeffekt sagen können, wir machen das ungefähr jetzt über die letzten 20 Jahre, immer mal wieder quasi jedes Jahr einmal die Private Equity Branche zu befragen, um zu schauen, wie du es eben schon gesagt hast, umfassend ist der Blick nicht, wenn man mit Einzelnen spricht. Also haben wir als Ziel, einen umfassenden Blick zu entwerfen durch die Befragung. Mhm. Wir befragen, wie du es auch schon gesagt hast, ungefähr 350 Private Equity Gesellschaften. Das sind auch Family Offices drunter. Was nicht dabei ist, also wir befragen keine Venture Capitals, sondern wir setzen auf die Private Equities, die quasi auf etablierte Geschäftsmodelle setzen. Nachhaltiges Geschäftsmodell. Und ja, würden uns freuen natürlich, wenn noch mehr immer teilnehmen, weil natürlich nicht alle 350 teilnehmen, aber wir bekommen da immer schon einen repräsentativen Blick auf die Branche.
Mhm. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann lass uns mal reinschauen, was ihr rausgefunden habt. Ein erstes Ergebnis ist, dass große Deals über 250 Millionen Euro sehr selten sind. Jeweils knapp ein Viertel der Beteiligungen erstreckt sich auf 5 bis 20 Millionen Euro beziehungsweise 21 bis 50 Millionen Euro. Rund 30% wiederum liegen zwischen 51 und 250 Millionen Euro. Da schließt sich die Frage an, warum gibt es so wenige Megadeals? Haben wir die Unternehmen einfach nicht oder liegt es an den Investoren, weil die nicht ausreichend tiefe Taschen haben?
Ja, eigentlich gibt es beides. Also eigentlich gibt es nach wie vor die Unternehmen in der Größenordnung und es gibt auch Investoren, die über genug Geld verfügen. Also das sogenannte Dry Powder ist nach wie vor vorhanden. Also das sind nicht die Gründe. Was sind denn die Gründe? Das ist immer die spannende Frage. Nach wie vor, es gibt auch bei den großen oder vor allen Dingen bei den großen Deals nach wie vor Unterschiede bei den Preisvorstellungen. Die Finanzierungsfrage ist schwieriger als in der Vergangenheit, sprich den passenden Finanzierungspartner zu finden. Die generelle wirtschaftliche und konjunkturelle Erwartungsausblick, der kann sehr unterschiedlich sein zwischen Verkäufer und Käufer, was darum wieder in unterschiedlichen Preisvorstellungen mündet. Das ist, glaube ich, immer gar nicht nur ein Grund, sondern sind so ein paar Gründe, die im Moment da eine Rolle spielen, warum wir diese Megatransaktionen, die es vereinzelt gibt, keine Frage, aber die wir halt jetzt nicht so flächendeckend sehen, wie vielleicht schon in der Vergangenheit.
Ja, okay, da kommt einiges zusammen. Lass uns mal weiterschauen. Wie offen sind Investoren denn für Minderheitsbeteiligungen? Und dann im Anschluss auch interessant, welches ist das ausschlaggebende Kriterium für oder gegen ein Target? Und inwieweit seht ihr auch eine Veränderung in der Herangehensweise der Investoren?
Laut unserer Studie, die Ergebnisse sagen, dass ungefähr ein Viertel aller Investoren offen sind für Minderheitsanteile. Das heißt, drei Viertel sind es eher weniger. Man stellt aber fest, dass die Tendenz schon dahin geht, dass sich auch Private Equity Häuser etwas stärker öffnen für Minderheitsbeteiligung. Der Nachteil der Minderheitsbeteiligung ist klar. Man hat natürlich nicht das Mitspracherecht, was man bei Mehrheitsbeteiligung natürlich hat, so dass man da ein Stück weit natürlich dann gebunden ist und nicht das umsetzen kann, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Das ausschlaggebende Kriterien für oder gegen das Target, das hat damit zu tun, welche Rechte man trotzdem eingeräumt bekommt bei der Minderheitsbeteiligung. Bei der Herangehensweise, ehrlich gesagt, also es wird vollumfänglich DD gemacht. Man schaut alles an. Man macht da jetzt keine Abstriche, nur weil man in Anführungszeichen quasi nur einen Minderheitsanteil erwerben möchte oder erwerben wird, sondern das Prozedere ist eigentlich genauso. Aber man versucht sich natürlich von den Konditionen das Beste dann zu sichern, so dass man da auch natürlich jetzt was zu sagen hat bei den Minderheitsanteilen.
Lass uns da mal kurz abbiegen. Werden die DDs insgesamt länger? Also gucken die Investoren genauer hin in den jetzigen Zeiten?
Ja, also ganz, ganz eindeutiges Ja. Das war jetzt keine Frage unserer Studie, aber das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Die Prozesse, die wir sehen und in denen wir selbst beteiligt sind als Berater, die werden im Moment deutlich länger. Es wird sich dann nochmal ein nächsten Monatsergebnis angeschaut und nochmal ein Update gefahren und nochmal tiefer reingeschaut. Die Banken schauen genauer hin, als das vielleicht in der Vergangenheit noch der Fall war. Das heißt, das ist alles ein bisschen sensibler geworden. Und das in Summe führt dazu, dass auch eine Einigung zwischen Käufer und Verkäufer sich einfach ein Stück weit in die Länge zieht.
Ja, okay, also eine vorsichtige Grundstimmung. Das ist ja auch logisch anhand unserer Rahmenbedingungen. Lass uns nochmal zurück zur Studie gehen und schauen wir uns mal an, wie gut es den Private Equity Häusern in Sachen Dealflow geht. Wurden 2024 wieder mehr Transaktionen geclosed? Und auch spannend, was erwartet ihr für dieses Jahr?
Ja, also das ist immer so ein bisschen natürlich abhängig davon, wen fragt man, in welchem Segment fragt man. Ich würde es so beantworten, in dem Small- und Mid-Cap-Bereich, also wirklich die Transaktionen im kleineren Mittelstand, da sind die Anzahl der Transaktionen in 2024 ein Stück mehr geworden wieder. Mhm. Aber die größeren Transaktionen hatten wir eben schon, die sind weniger geworden, sodass das Volumen in Summe ein Stück niedriger geworden ist. Aber die reine Anzahl, hat man das Gefühl, geht wieder ein Stückchen nach oben. Das hat mit den Buy-and-Build-Strategien zu tun, Small- und Mid-Cap-Bereich, wo natürlich versucht wird, viele kleinere Transaktionen oder viele kleinere Unternehmen an eine bestehende Plattform dran zu docken. Und da haben wir zumindest das Gefühl, und so kriegen wir es aus dem Markt auch gespiegelt, dass wir da oder dass es da nach wie vor ein Modell gibt, was funktioniert und was jetzt nicht so abhängig ist wie die größeren Transaktionen, wie zum Beispiel von der Finanzierung oder wo man halt auch noch Preise findet, die für beide Seiten okay sind.
Was erwartet ihr für dieses Jahr?
Was erwarten wir für dieses Jahr? Ja, ich glaube, das geht ein Stück so weiter. Die Hoffnung des Marktes ist, glaube ich, dass wir größere Transaktionen sehen, vielleicht dann im zweiten Halbjahr 2025, vielleicht im Q4. Man sieht es so ein bisschen, es wird einiges vorbereitet, gerade die größeren Transaktionen, da braucht es ja immer eine gewisse Vorlaufzeit. Das heißt, man hat eine gewisse Indikation schon eine gewisse Zeit vorher. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da das Gefühl haben, da öffnet sich wieder komplett der gesamte Markt für die Großtransaktionen, sondern es sind vereinzelte. Die Hoffnung, wie gesagt, ist da, aber die reinen Indikationen sind jetzt noch nicht so offensichtlich.
Ja, die Hoffnung haben wir schon ein paar Jährchen. Lass uns mal nochmal zurückkommen auf das, was wir vorher schon gerade angerissen haben. Ja, wir haben gesagt, vorsichtige Grundstimmung. Wenn ein Deal nicht klappt, woran liegt es außerdem?
Genau, also woran liegt es nach wie vor, wenn man sich die Studie anschaut? Es ist die Preisvorstellung, finden teilweise nicht zueinander. Der Verkäufer hat, glaube ich, da noch gewisse Werte und Erfahrungsberichte aus der Vergangenheit im Kopf und auch Multiples, die in der Vergangenheit gezahlt wurden. Da kommt er so ein bisschen her und hat natürlich dann für sein eigenes Geschäft eine etwas höhere Vorstellung. Der Käufer preist eher noch die Gegenwart ein. Die ist häufig gekennzeichnet durch sinkende Auftragseingänge, sinkenden Auftragsbestand. Das heißt, nur auf die Historie dann zu schauen, da findet man halt auch nicht den fairen Wert oder den fairen Preis am Ende, so dass es da halt nach wie vor so eine Diskrepanz gibt zwischen beiden, die sich am Ende des Tages jetzt nicht vollständig schließt und dementsprechend dann auch keine Transaktion zustande kommt. Die Finanzierung durch die Banken hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist auch noch ein Punkt. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, das verschwindet so ein bisschen, nicht ganz, aber so ein bisschen aus dem Fokus. Das ist jetzt nicht mehr so das totale Bottleneck, aber es ist ein Thema. Und ja, dieser Ausblick auf die Zukunft, der häufig auch unterschiedlich gesehen wird und der natürlich dann auch bei der Preisermittlung quasi eine Rolle spielt, der ist, oder diese Konjunkturentwicklung wird halt häufig unterschiedlich gesehen und dementsprechend gibt es unterschiedliche Vorstellungen.
Okay. Ich habe zwei Nachfragen. Das eine ist Kaufpreisvorstellungen. Das ist ja schon seit Jahren ein Thema, dass es auch mitunter ein Dealbreaker war. Sind da nicht beide Seiten schon deutlich verhandlungsbereiter geworden, sodass man sich eher annähert?
Ein bisschen ja. Zeigt auch die Studien, ein bisschen nähert man sich an, aber es ist nach wie vor einer der Hauptgründe, der genannt ist in der Studie von den Private Equity Häusern, warum die Transaktionen dann doch nicht zustande kommen und dementsprechend die Breaker dann stehen.
Okay. Und dann hattest du als zweites gesagt, okay, auch der Risikoappetit der Finanzierer ist wieder ein bisschen mehr geworden, aber nicht super dolle. Welche anderen Finanzierer sind denn dann vielleicht eine Option oder seht ihr das gar nicht, dass dann außerhalb der Banken noch irgendwie jemand mit reingeht?
Doch, also es gibt nach wie vor, es gibt Debtfonds, es gibt Private Equity Häuser, die jetzt die Debtseite auch mit abdecken. Also da gibt es schon verschiedenste Alternativen. Erfahrungsgemäß sind diese Alternativen aber ein Stück weit teurer als die klassischen Banken. Und das muss man sich natürlich dann auch zweimal überlegen, ob das dann die passende Wahl ist und die passende Alternative.
Ja, gut, klar. Lass uns nochmal auf die Private Equity Branche selbst zu sprechen kommen. Die letzten Jahre waren für diese durchaus ja etwas verwöhnte Branche auch nicht ganz einfach. Haben die Investoren ihre Renditeerwartungen anpassen müssen, beziehungsweise haben sie angepasst?
Wir vergleichen ja immer die letzten 2-3 Jahre dann auch in unserer Studie und befragen dann auch nach der Renditeerwartung und was oder der Vergleich dann auch zu der Vergangenheit und laut den Ergebnissen ist es eigentlich relativ stabil, was die Renditeerwartung angeht. Mhm. Da wird jetzt nicht irgendwie gesagt, wir verzichten da auf Rendite nur, um irgendwelche Deals zu machen, sondern eigentlich ist das relativ stabil. Aber ich glaube, das wird für die ganze Private Equity Branche sehr, sehr heterogen sein. Je nachdem, in welchem Segment man sich befindet und welche Branchen man quasi abdeckt. Das kann schon sehr, sehr unterschiedlich sein. Wie gesagt, wir versuchen das ja hier in der Studie repräsentativ, umfassend dann als groben Überblick zu gestalten. Und da gleichen sich wahrscheinlich alles irgendwo so ein Stück weit aus, sodass wir nicht recht stabil sind, die da erwarten.
Ja, okay. Weiß ich gar nicht, ob du dazu sprechfähig bist, aber wenn du jetzt nach einzelnen Branchen gehen würdest oder nach einzelnen Häusern, was sind denn die Renditeerwartungen anpassen müssen?
Nee, das fragen wir so gar nicht ab. Das sind natürlich auch jetzt so Themen, die so offen gar nicht durch den Markt getragen. Nee.
Ja, das bringt mich aber zur nächsten Frage. Ein weiteres Thema, wo man immer ein bisschen schmallippig wird, zumindest wenn wir nachfragen, ist das Thema Fundraising. Was erwarten die Investoren denn da und wie realistisch sind diese Erwartungen auch in Anbetracht eines ja doch eher eingetrübten Fundraising-Klimas der letzten Monate?
Ja, also du sagst es, das ist natürlich bei uns genauso, wenn wir nachfragen nach dem Fundraising. Das ist natürlich wie immer da, wo es Fundraising funktioniert, spricht man gerne drüber, da wo es Fundraising nicht funktioniert, wird man recht schmallippig, liegt in der Natur der Sache. Ja, das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr heterogenes Bild. Also jetzt gerade jüngst gestern durch die Presse auch gegangen, Uwe Nau Capital hat den nächsten Fonds geschlossen mit 2,1 Milliarden Hardcap. Da sieht man, es ist möglich, es ist machbar, es wird erzielt. Es gibt andere, die es halt so nicht erzielen. Von daher, glaube ich, wird das sich so ein bisschen trennen. Die einen werden es schaffen, vielleicht jetzt nicht ganz so leicht wie früher, aber trotzdem werden die ihre Ziele erreichen, was das Fundraising angeht. Und andere werden da wahrscheinlich ein Stück weit so ein bisschen zurückfahren müssen und ihre Ziele vielleicht anpassen.
Das hat ja sicherlich auch sehr damit zu tun, wie das mit den Exits aussieht. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Problem oder die Herausforderung, die dem Fundraising vorgelagert ist, nur wenn ich gute Exits bringe. Ne? Welche Renditen konnten da erzielt werden? Wie viele Investoren entscheiden sich auch mangels einer attraktiven Exit-Perspektive gegen einen Verkauf?
Laut unseren Ergebnissen, laut der Studie, sind es so etwas über 40% der Exits, in denen quasi eine Rendite über 30% erzielt wird. Welche Renditen können erzielt werden oder welche Investoren entscheiden sich mangels attraktiver Exit-Perspektive gegen den Verkauf? So genau haben wir es jetzt quasi nicht gefragt, beziehungsweise wurde es uns auch nicht angegeben, ob das jetzt nur an der mangelnden attraktiven Exit-Perspektive, also sprich Rendite liegt oder ob es da noch andere Gründe gibt. Ich glaube, so genau können wir an der Stelle nicht differenzieren. Und wir haben natürlich abgefragt, wie es denn jetzt aussieht hinsichtlich der Exits im Jahr 2025. Yeah. Und da waren es ungefähr ein Viertel, die keinen Exit für 2025 planen. Also von daher ist da schon eine gewisse Erwartungshaltung, dass es schon Exits gibt in 2025. Weil in 2024 waren es nochmal deutlich mehr, die keinen Exit in dem Jahr geplant.
Dann lass uns noch über verschiedene Branchen sprechen. Welche Industrien sind gefragt und was läuft gar nicht, jetzt mal abseits der üblichen Verdächtigen wie Automotive?
Ja, Automotive, du sagst es, das ist im Moment höchstens bei Restrukturierungsfonds quasi gefragt. Aber ich sag mal, bei den, wie ich es eingangs gesagt habe, bei den klassischen Private Equity Häusern, die auf die klassischen Geschäftsmodelle, nachhaltigen Geschäftsmodelle setzen, steht Automotive nicht im Fokus. Ich würde es einmal rumdrehen. Was sind denn die wirklich stark nachgefragten Branchen? Das sind Healthcare, alles Services, also sprich Dienstleistungen. Das sind so die Branchen, die sich auch seit Corona wirklich etabliert haben. Also die Asset-Light-Modelle, die da starken Zulauf auch während Corona erlebt haben. Und dieser Zulauf, der ist eigentlich umgebrochen seit, ich würde jetzt mal sagen, seit 5 Jahren. Das sind die am stärksten nachgefragten Branchen. Der Industrial-Bereich laut unserer Studie hat uns ein bisschen gewundert, zählt zu einer der nachgefragtesten Branchen, also produzierendes Gewerbe. Würde theoretisch natürlich auch Automotive drunter fallen, aber die würden wir jetzt hier mal ausklammern an der Stelle. Die scheinen auch wieder gefragt zu sein. Da hängt es wahrscheinlich auch davon ab, in welche Richtung das dann am Ende des Tages geht. Und näher, also jetzt nochmal innerhalb der Branche, nach Subbranchen haben wir jetzt nicht gefragt, würden wir aber mal für nächstes Jahr aufnehmen, um da mal ein bisschen mehr Wissen noch zu bekommen.
Worüber ich so ein bisschen gestolpert bin oder was mich zumindest überrascht hat, nur 19% der Befragten interessieren sich für KI-Targets. Das sollte doch eigentlich mehr sein, oder liege ich da irgendwie, habe ich da eine falsche Illusion sozusagen?
Na, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wen wir befragen, weil die Private Equities, die wir befragen und die auf nachhaltige Geschäftsmodelle setzen, da ist das Thema KI oder KI-Targets, glaube ich, noch nicht so etabliert im Markt. Wenn man jetzt die Befragung machen würde im Venture-Capital-Bereich, würde das Ergebnis, glaube ich, komplett anders ausfallen. Da würde wahrscheinlich sehr, sehr viel KI-lastig sein, sehr, sehr viele Software-IT-Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, in die Richtung. Aber dadurch, dass wir die halt nicht in unsere Studie mit einbezogen haben, ist, glaube ich, das Ergebnis so, dass sich da relativ im Moment noch relativ wenig für interessieren. Ich glaube, das wird sich ändern in den nächsten Jahren. In der Branche Services ist ja auch der Bereich eigentlich Software mit drin. Das ist eine der nachgefragtesten Branchen. Das wird sich meines Erachtens auch nicht ändern und noch verstärkt werden durch das KI-Thema.
Mhm. Mal rein subjektiv an dich jetzt gefragt, das sollte man ja auch dringend ändern beziehungsweise nicht verschlafen, oder? Also wenn ich da bei KI nicht offen bin, habe ich auch ein Problem in der Zukunft wahrscheinlich.
Definitiv, also auf jeder Ebene. Also ob das als Unternehmen ist, was gekauft werden soll oder in der Beratungsbranche, beschäftigen sich alle mit dem Thema KI, um alles effizienter zu machen. Und wer das verschläft am Ende des Tages, der wird leider hinterherrennen und da einiges verpassen aus meiner Sicht.
Und schauen wir mal, was sich da 2025 gibt. Ich würde zum Schluss gern noch so als kleines Schmankerl für dich in dein Lieblingsgebiet abbiegen und ein bisschen über Financial Due Diligence sprechen. Wir hatten ja kurz die Idee schon angerissen, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Wie schaut ihr aktuell auf die Prognosen? Mit mehr Unsicherheit und eventuell auch Misstrauen?
Prognosen meinst du Businessplan, also in die Planungsperiode geschaut? Also Misstrauen wär, glaube ich, ein bisschen zu viel, ein bisschen überbetont, aber eine gewisse Unsicherheit. Wir betrachten ja immer zuerst die Historie, die wir dann analysieren und leiten aus der Historie natürlich einiges ab, um das dann mit der Planung zu vergleichen. Und es gibt natürlich schon gewisse Unsicherheiten, gerade so was die Topline, also sprich Umsatz angeht. Wie entwickeln sich die Märkte? Verliert man eventuell einen Umsatzanteil? Das sind natürlich alles Sachen, die im Moment sehr, sehr fragwürdig sind oder sehr, sehr stark hinterfragt werden. Das hängt mit der konjunkturellen Entwicklung zusammen, mit dem wirtschaftlichen Ausblick in Deutschland seit 3 Jahren jetzt in der Rezession. Das sind natürlich alles keine Vorzeichen, wo man glaubt, dass der Businessplan jetzt quasi durch die Decke geht, sondern es sind eher so Zeichen, wo man halt mit Vorsicht rangehen muss, um da eine plausible Analyse fahren zu können. Ja.
Hat sich das Current Trading stärker verschlechtert als üblich?
Da kann man, glaube ich, auch nicht über alle sagen, aber bei vielen hat sich das Current Trading verschlechtert. Und das ist auch ein Grund, warum diese Prozesse dann, Transaktionsprozesse ein Stück weit länger dauern. Wenn man sieht, dass das Current Trading jetzt schlechter ist als im letzten Jahr, wartet man nochmal einen Monat ab. Bestimmte Gründe, manchmal Saisonalität, dann wartet man nochmal einen Monat ab, gucken wir, wann es sich erholt, oder gibt es Gründe, warum das jetzt nur in einem Monat so ist. Also das stellen wir im Moment schon fest. Das hat was mit sinkenden Auftragseingängen, Auftragseingängen zu tun. Das hat was mit steigenden Kosten zu tun, auf der Personalseite, auf der Energieseite. Das hat was mit Bürokratie zu tun. Das ist schon in Summe, führt das schon dazu, dass die Profitabilität halt am Ende des Tages ein Stück schlechter ist als in den letzten Jahren. Und das führt halt dann nicht dazu, dass ein Transaktionsprozess entweder schneller geht oder überhaupt am Ende des Tages dann stattfindet.
Okay. Also ich glaube, insgesamt kann man sagen, es ist jetzt kein Jubel angesagt, ob der Ergebnisse und ob des aktuellen Status quo. Abschließend möchte ich dann zumindest nochmal nachfragen, was du denn für 2025 erwartest. Vielleicht wird es dann ja besser dieses Jahr, oder was meinst du?
Die ersten 5 Monate sind ja schon rum. Von daher hat man ja schon so einen gewissen Blick in das Jahr 25. Auch da haben wir ein sehr heterogenes Bild gesehen. Also die Buy-and-Build-Strategien, auch bei denen wir beteiligt sind als Berater, laufen weiter. Wir haben viele Refinanzierungen gesehen, in Unternehmen oder Private Equity Häuser sich versuchen, bessere Finanzierungskonditionen zu sichern. Es gibt einige Secondaries, Verkauf von PE an PE oder an Corporates. Das haben wir alles gesehen. Das erwarte ich auch, dass das alles so weitergeht in 2025, aber jetzt ohne, dass da irgendwo eine komplette Richtungsänderung kommt, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern ich glaube, das ist so ein Niveau, was ich jetzt bis zum Ende des Jahres irgendwo ein Stück weit so fortsetzen will.
Okay, dann schauen wir mal. Ich sage erst einmal vielen, vielen Dank, lieber Jochen, für die Zusammenfassung eurer Ergebnisse und natürlich auch für alle Insights, die du mir so abseits davon noch gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Und natürlich allen, die Interesse haben an unserer Private Equity Studie, können sich gerne bei mir melden und dann verschicken wir natürlich gerne die Studie bei Interesse.
Ja, wunderbar. Das habe ich gerade selbst nochmal herausgefunden. Man findet deinen Kontakt relativ leicht auf eurer Webpage und dann freust du dich über die zahlreichen Anfragen, die auf dich zukommen werden.
Absolut. Freue mich drauf. Dankeschön.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr auch wieder dabei wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com